Hallo und herzlich willkommen zu meinem Homöopathie-Podcast. Mein Name ist Marvin Zander und ich freue mich darauf, dir diese alternative Heilmethode näherbringen zu dürfen. Ich werde dir die Hintergründe und Grundlagen leicht verständlich erklären, von meinen Erfahrungen und Erkenntnissen berichten und dir ermöglichen, alle Bereiche dieser ganzheitlich wirkenden Therapie kennenzulernen. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge mit mir und einem Gast, den ich dabei habe, die Irene Müller. Hallo.
Guten Morgen.
Sie hat ein paar spannende Erfahrungen gemacht und hat gefragt, ob sie die nicht im Podcast erzählen kann. Und wie ihr mich kennt, mich sofort begeistert. Alles, was mit Homöopathie zu tun hat, interessiert mich und will ich wissen. Und wenn wir das noch vielen anderen zur Verfügung stellen können, umso besser. So freue ich mich, dass du heute hier bist und wir ein bisschen sprechen können, über was du erlebt hast.
Ja, guten Morgen.
Sehr gut. Stell dich doch vor, wer du bist und wo du im Moment so wirkst.
Mein Name ist Irene Müller, ich bin 53 Jahre alt, habe zwei Kinder und ein Enkelkind. Ich bin seit 30 Jahren Anästhesiepflegefachfrau, habe 2016 bis 2019 meine Homöopathieausbildung an der SKHZ gemacht. Im letzten Winter war ich auf einer viermonatigen Asienreise durch Nepal, Indien und Sri Lanka. Bin zurückgekommen, habe meinen neuen Praxisraum gemalt, bin von der Leiter gefallen, habe mir den Arm gebrochen und die Rippen gequetscht. Ui. Ja, darum, jetzt wäre eigentlich meine Praxis eröffnet, aber sie schlummert noch. Es ist aber bald soweit. Mhm.
Wie bist du auf die Idee gekommen, so eine groß angelegte Reise mit Homöopathie zu machen?
Diese Asienreise wollte ich schon vor 24 Jahren machen, ohne Homöopathie. Mhm. Damals wurde ich schwanger und habe sie dann vertagt. Mhm. Jetzt habe ich sie nachgeholt. Und in meiner Schule gab es keine Gelegenheit, nach Indien zu gehen. Mhm, ja. Ich wusste aber, dass die SHI mit Schülern jeweils mit Dr. Hughes nach Indien ging. Mhm. Und dann habe ich meine Lehrer gefragt, ich möchte das auch machen, ob es eine Gelegenheit gibt für mich. Ja. Dann haben sie mir gesagt, ja, schreib doch mal Dr. Farrokh Master, er ist ein Freund von uns, ob du bei ihm ein Praktikum machen kannst. Mhm. Ja, und das war dann kein Problem.
Deswegen da ich dann, ja. Auf dem einfachen Dienstweg.
Genau. Ja.
Und kanntest du den Farrokh Master bis dahin auch schon? Hast du schon mit ihm, ich habe zwei Bücher von ihm, die ich studiert habe. Hast du mit ihm schon irgendwie zu tun gehabt oder hast du einfach gedacht, hauptsächlich kann er Indien?
Genau, ich habe gedacht, hauptsächlich, ich kann nicht Homöopathie lernen, ja, super. Nach Indien und ja klar, ein Buch habe ich auch schon gelesen und seine YouTube-Videos angeschaut. Ja. Und so, ja.
Mhm. Aber du kanntest ihn im Prinzip nicht, aber hast gedacht, Nein. Ach was soll's, hauptsächlich kann er, sehr gut. Ja, warum nicht?
Ja.
Dein erster Schritt war aber dann gar nicht bei ihm, ne? Dein erster Schritt ist gegangen nach Nepal, ja?
Genau. Ja. Die Nepal-Reise wollte ich auch schon vor 24 Jahren machen. Und die habe ich eben jetzt nachgeholt. Und es war geplant, dass ich vor dem Praktikum in Mumbai 5 Wochen in Nepal verbringen würde. Mhm. Das habe ich auch gemacht. Ich wollte ein Trekking machen und habe mir das Trekking vor Ort in Kathmandu organisiert. Mhm. Und dann wurde ich nach einer Woche Nepal wurde ich schon krank. Mhm. Hatte ich massiven Durchfall und musste das Trekking abbrechen. Mhm. Ich war alleine und ich war sehr krank. Also ja. Durchfall wie Wasser und es ging mir überhaupt nicht mehr gut. Mhm. Ich war dann aber in einem Guesthouse, in einer alten Stadt im Kathmandu-Tal. Und das Paar, das das Gasthaus geführt hat, mit denen habe ich gesprochen und habe gesagt, ich hätte eine Homöopathie-Ausbildung. Und dann haben sie mich zu einem Homöopathen gebracht dort. Cool. Weil sie sahen, dass es mir wirklich nicht gut ging. Mhm. Dann muss man sich vorstellen, das ist eine historische Stadt. Man kommt sich vor wie im Mittelalter und sie haben mich durch diese Stadt geführt, zu einem Tor, das so pflanzenumrankt war, in einer Mauer. Und dann kam ich durch einen großen Garten zu einer Türe in einem alten Haus und habe dort geklopft. Und dort war der nepalesische Homöopath. Mhm. Und per Zufall war dieser nepalesische Homöopath, er war Arzt, der Vizepräsident der Homöopathen in Nepal. Und zuerst, bevor er überhaupt mich behandelt hat, haben wir nur über Homöopathie gesprochen, mhm, und über Nepal. Und es war sehr interessant. Ja.
Vielleicht ein, zwei Highlights aus dem Gespräch?
Ja, er hatte eine Schule in Nepal für Homöopathen, die sie ausbilden, dort in dieser Stadt. Mhm. Und er war auch schon in der Schweiz, weil er ist in der Liga der homöopathischen Ärzte in Asien, in der Asienliga. Und es gab einen Kongress in der Schweiz vor vielen Jahren und darum kennt er die Schweiz. Mhm. Jemand hat ihn eingeladen. Holländische Homöopathen haben auch ihn schon finanziell unterstützt in seiner Arbeit. Und über das haben wir gesprochen und über Einsätze von ihm in abgelegenen nepalesischen Tälern. Und wir haben herausgefunden, dass Homöopathie in Nepal ja ähnlich funktioniert wie bei uns einfach. Mhm.
Also ähnlich erfolgreich, oder?
Sehr erfolgreich. Ja.
Oder von der Anamnesetechnik meinst du ähnlich, oder?
Ja, sehr. Also haben wir uns gleich verstanden, wie, okay, wenn wir dieselbe Sprache reden würden.
Sehr gut.
Ja.
Das ist ja noch spannend, weil man ja oft das Gefühl hat, dass sich da Methoden teilweise so stark unterscheiden, dass man gar nicht mehr weiß, ob das überhaupt noch Homöopathie ist. Aber es gibt halt so eine grundlegende Einigung, ne, auf Lebenskraft, Individualität und Ähnlichkeit.
Ja, genau. Also sofort haben wir uns verstanden und die nepalesischen Homöopathen lernen meistens in Indien, mhm, weil diese Schule, die er jetzt aufgebaut hat, dort können sie es jetzt auch lernen, aber vor 20, 30 Jahren war es noch nicht so etabliert in Nepal.
Weißt du, wie die an die Arzneien kommen? Stellen die die vor Ort her oder importieren die oder?
Das weiß ich nicht. Ich denke mal, dass die sie importieren, mhm, aber...
Mh. Gut. Und dann hat er dir hoffentlich was gegeben, was geholfen hat. Zumindest bist du jetzt noch hier.
Genau. Ich habe dann selber schon Arsen genommen, aber eine zu tiefe Potenz. Und er hat mir dann Arsen 1000, 10.000 gegeben. Mhm. Und es hat sofort genützt.
Cool.
War wirklich, ich hatte die Nacht später noch Schüttelfrost, mhm, weil wirklich, ich war sehr krank, habe dann nochmals 10.000 genommen, am Morgen ging es mir besser. Mhm. Aber der Durchfall und meine Darmprobleme haben sich noch lange hingezogen. Mhm. Und er hat mir auch noch LM-Potenzen extra gebracht ins Gasthaus mit, wow, dem Motorrad. Und die habe ich dann noch 2-3 Wochen genommen. Und dann nachher auf meiner ganzen Reise hatte ich nie mehr Darmprobleme. Mhm. Konnte alles essen, wirklich.
Sehr gut. Mhm. So, der Darm hat sich direkt nachhaltig gestärkt, hä?
Ja, wirklich.
Sehr gut.
Also konnte sogar von Straßenständen essen. Das, wow, war nicht kein Problem mehr. Okay. Mhm. Und die Praxis war noch sehr interessant. Die waren, mhm, in einem alten Haus. Das Behandlungszimmer war ganz klein, eine kleine Kammer. Und man kam sich vor wie im Mittelalter oder wie irgendwie in Hahnemanns Stube direkt. Cool. Und Und auch das Büro war, ich schicke dir dann noch Bilder, war alles aus Holz und ich kam mir wirklich vor wie in einer Zeitreise.
Interessant, ja. Cool. Hast du noch irgendwas von Nepal dann noch sehen können oder nur in dem Guesthouse gewesen die 5 Wochen?
Oh nein, nein. Ich habe mich dann einige Tage ausgeruht in diesem Guesthouse und nachher bin ich weitergezogen und mit diesem ging mir immer besser. Ich konnte Trekking machen, weiterreisen bis an die Grenze Indiens und es war kein Problem mehr. Ja.
Hast du irgendwas gemerkt von dieser, wenn ich mich nicht irre, die sind unter chinesischer Besatzung, ne? Oder verwechsel ich das jetzt gerade?
Ja, aber das ist eigentlich kein Thema mehr.
Okay. Da merkt man nichts von.
Nein, nicht mehr.
Okay. Gut. Und Corona war ja zu der Zeit noch kein Thema, ne? Da konntest du ja noch alles frei reisen.
Nein, es war kein Thema.
Ja, ein Glück.
Ja.
Und dann ist deine nächste Station dann Indien gewesen, gell?
Dann bin ich nach Mumbai geflogen. Ich wollte eigentlich über Land, aber mein Visum war ein Online-Visa und dann durfte ich nicht über Land, musste ich fliegen. Bin ich direkt nach Mumbai geflogen. Das war ein Kulturschock wieder so in die moderne Welt.
Vor allem der Flughafen, ne? Ist ja der Hammer.
Ja.
Dieses, ich weiß nicht, was das sein soll. Das ist ein wahnsinniges Kunstwerk. Riesenteil. Und der Kontrast, ich weiß noch, wie wir damals nach Mumbai mit dem Bus gefahren sind. Und dann fährt man so an so einer Hauptverkehrsstraße lang und wirklich am Rand die ganze Zeit Familien, die in so Papphütten wohnen, mehr oder weniger so halb auf der Straße. Und auf der anderen Seite hat man schon dieses monströse Flughafending da gesehen. Hammer, also krass. Ja, aber das war ein Kulturschock, ne? Vom Mittelalter in die Postmoderne.
Ja, irgendwie schon. Obwohl Nepal ist auch nicht mehr nur Mittelalter, aber es ist doch ein Riesenunterschied.
Ja.
Und auch der Flughafen in Kathmandu ist wirklich alt und überall schauen Stromkabel heraus.
Ja, also
ja.
Wahrscheinlich haben sie deshalb Mühe, in Berlin den zu eröffnen, gell?
Ja.
Wenn jemand aus Nepal den abnehmen würde, wäre er schon lange offen. Okay. Kleiner Insider-Gag für die Deutschen. Ja, und dann bist du direkt zum VHOC Master gegangen oder hast du noch ein bisschen Indien-Aufwärmprogramm gemacht?
Nein, dann bin ich in mein Hotel gegangen, das ich gebucht habe, das in der Nähe einer Klinik ist. Und am nächsten Tag ging ich gleich in seine Klinik, um mich vorzustellen. Eigentlich war abgemacht, dass ich erst am Montag dort hingehen würde, aber ich habe den Weg gesucht und stand vor der Klinik und bin dann mal reingegangen.
Cool. Ja, da bin ich jetzt sehr gespannt.
Ja, dann ging ich rein und dann, das war wie nach Hause kommen. Das Team hat mich begrüßt und hat gesagt, ja, du kannst da gleich mal hinsitzen, wir haben Patienten. Ja, so fing das an.
Super, voll drin.
Voll drin, ja. Die Klinik, muss man sich vorstellen, wie ein Ambulatorium, also eine Praxis. Die hat etwa 5 Räume, kein Fenster, Klimaanlage, zu unterst in einem Hochhaus, unscheinbar. Und es arbeiten bis zu, also insgesamt etwa 20 Leute dort.
Ui, okay.
Es ist der VHOC Master, 2 Visu-Praxisassistentinnen und etwa, nein, sind mehr als 20 Leute, 20 junge Ärzte, die nach ihrer Homöopathieausbildung dort arbeiten. Die haben aber alle, die meisten hatten ihre eigenen Praxen und haben nur halbtags dort gearbeitet.
Die waren wie sehr zum weiter Erfahrung sammeln oder was?
Ja, genau. Und am meisten gelernt habe ich von ihnen, weil Dr. VHOC Master für mich gar nicht so viel Zeit hatte. denn der Patientenandrang war immer sehr groß. Sie standen schon vor der Türe. Es waren bis, ich weiß nicht, 50 Patienten im Tag oder mehr. Und da kann man sich vorstellen, da gibt es keine Zeit mehr, der Praktikantin viel zu erklären. Die Patienten konnten sich online anmelden oder telefonisch. Und manchmal kamen sie einfach. Und, ja.
Ja, geht die auch. Ja. Kommen sie einfach.
Für mich war es, das Praktikum dauerte 3 Wochen und es war sehr, sehr anstrengend.
Das glaube ich. 50 Patienten am Tag, Mama mia.
Ja, und die Räumlichkeiten waren wirklich eng. Ein Behandlungszimmer war so etwa, weiß doch nicht, 2,5 auf 3 Meter. Meistens brachten die Patienten noch Familienangehörige ja, mit.
Genau. Da kommen immer noch die Großeltern mit,
genau. Genau, dann saß ich dort, Dr. Farrokh in einer Ecke, Farrokh Master am Pult und die jungen Ärzte standen auch alle im Raum, um natürlich zu lernen. Man bekam beinahe keine Luft, es hatte keine Fenster. Und am Anfang habe ich gedacht, wie halte ich das 3 Wochen aus? Aber irgendwie...
Man gewöhnt sich dran, gell? Ja. Also ich fand es auch enorm, wo wir da waren. Ich habe die ersten 3 Tage, die kühlen das ja dann auch so runter. Ich weiß nicht, wie das bei euch war.
Ja.
Aber weil sie ja die Fenster, also wir hatten ein Fenster, aber das war halt nicht offen, weil von draußen kommen dann 40 Grad rein. Und die Klimaanlage ist an und die kühlt es dann runter auf gefühlte 4 Grad.
So. Ja, genau. Und
die ganze Zeit diese 40, 44, also gefühlt, das sind ja, ich weiß nicht, 21 Grad, aber es kommt einem so vor. Dass hier dann viele von unseren Kollegen auch mit Schal dann in dem drin sitzen und mit so einer Kapuze, dass sie nicht zieht am Kopf und was nicht was alles. Also die ersten 3 Tage habe ich gedacht, ich kriege hier eine Nierenbeckenentzündung oder sonst was. Und dann plötzlich war das das Normalste von der Welt, so diese Routine.
Genau. Ja. Und ich hatte so wie einen Arbeitsweg. Mein Hotel war in Nähe. Ich konnte 15 Minuten zur Praxis laufen. Die Menschen kannten mich schon auf meinem Arbeitsweg so. Die wussten, ja, das ist keine Touristin. Ja. Und ja, ich habe ja auch immer einen Schal mitgenommen, stimmt?
Genau.
Ich war dann auch erkältet.
Ja, genau.
Aber irgendwie, das Team hat mich so gut aufgenommen. Ich fühlte mich dann bald wie zu Hause. Und auch diese... Der viele Körperkontakt in der Praxis durch die Enge, das war so wie, weiß auch nicht. Ich habe mich erstaunlicherweise sehr schnell eingelebt.
Ich finde auch, also ich kann man ja nicht pauschal auf das ganze Land jetzt schließen, aber alle Inder, die ich bisher kennengelernt habe, wirklich persönlich, sind unglaublich gastfreundlich und warmherzig.
Ja,
also ich bin da auch immer mit offenen Armen empfangen worden und immer gerade bei denen daheim eingeladen worden zum Essen und so. Also
ja, es ging mir auch so. Es war dann Weihnachtszeit und sie haben mich auch an ihre Weihnachtsfeier eingeladen. An Silvester gingen wir zusammen essen. Ich hatte eigentlich praktisch keine Freizeit, weil sie haben immer bis abends um 7 Uhr gearbeitet und nur am Sonntag frei. Am Weihnachten war nur der 25. frei und dann war die Weihnachtsfeier. Ja, von Mumbai sonst sah ich nicht so viel.
Wie ist der Dr. Farrokh Master so, wenn du mit ihm mal gesprochen hast oder wie er so arbeitet? Was kannst du uns da berichten?
Es ist so, dass diese Assistenzärzte machen die ganzen Fallaufnahmen mit der Patientin.
Okay.
In einer winzig kleinen Kammer machen sie das. Sie führen die Hefte, so wie Schulhefte, wo sie alles aufschreiben. Und die sind vorgedruckt am Anfang. Also gibt es eine Sparte... Nahrungsmittel, eine Sparte, Familienanamnese, das müssen sie dann alles ausfüllen. Und das machen sie akribisch wirklich sehr gut. Und dann gehen Sie mit dem Patienten zu Dr. Farouk Master in die Kammer. Er schaut sich das Heft an und macht die Anamnese weiter. Mhm. Und er entscheidet immer, welches Mittel der Patient bekommt. Mhm. Also die Assistenten können nur die Vorarbeit leisten und müssen dann Ja sagen. Mhm. Aber ich denke, das ist oft in Indien so. Mhm. Ich mache und du lernst, indem du zuschaust.
Ja. Ja. So hat ja Dr. Yusa auch gelernt.
Mhm. Aber es ist nicht nur schlecht. Also, Entschuldigung, ich habe selber gemerkt, dass ich mir selber dann doch überlegt habe, warum dieses Mittel und so. Mhm. Und dann nachher mit den Assistenten haben wir auch oft darüber gesprochen. Mhm. Oder die Assistenten, habe ich gemerkt, waren nicht immer einverstanden. Mhm. Aber sie haben nichts, nie das angezweifelt, nie. Ja. Und ich war dann immer sehr erstaunt, wie schnell Dr. Farouk Master auf den Punkt gekommen ist. Mhm. Er kannte den Patienten so kurz und wie schnell er einfach auf das Wesentliche gekommen ist. Das war immer wieder sehr faszinierend. Mhm. Dass die Patienten selber so erstaunt waren, ach, wie konnte der das herausfinden, dass das mein Problem ist.
Mhm. Kannst du ein Beispiel sagen oder zwei? Wenn dir was einfällt.
Ja, er hat sehr viele Krebspatienten behandelt, mhm. auch palliativ. Sie kamen dann meistens, wurden operiert in Privatspitälern, weil dort in Mumbai, er hatte auch viele reiche Patienten in seiner Praxis. Die wurden operiert und nachher ging die Heilung nicht weiter. Und kamen sie zu ihm. Und da gab es einen Patienten, der war Geschäftsmann und hat aber sein ganzes Geschäft verloren, weil er irgendwie die Miete nicht mehr zahlen konnte. Er hatte Probleme mit seinem Vermieter und Geldprobleme dadurch. Dann hat er Krebs bekommen, ich weiß nicht mehr, irgendetwas im Hals und so. Und ich glaube, er hat Lycopodium bekommen, ich weiß es nicht mehr. Mhm. Und der Patient hat, man hätte nie herausgefunden, was vielleicht die Ursache war, dass ihn so geschwächt hat. Aber Farouk Master hat das sofort erkannt und sofort erkannt, das muss irgendetwas mit seinem Beruf zu tun haben. Und das hat mich einfach fasziniert, oder? Ehepaare, die kamen und die Frau war krank und wie er das beim muslimischen Ehepaar handeln konnte, dass der Mann gemerkt hat, ah, meiner Frau geht es eigentlich schlecht, weil ich in Saudi-Arabien arbeite und sie alle drei Kinder alleine betreuen muss. Ja, und er hat jeden Patient, jeden von diesen 50 oder so, so behandelt, als wäre er der Einzige. Und das hat mich wirklich sehr fasziniert und es wurde auch nie irgendwie im Team schlecht über einen Patienten gesprochen oder irgendwie gesagt, ah ja, ist ja klar, dass der dieses Mittel braucht, das sieht man ja schon. Jeder Patient wurde von Grund auf unvoreingenommen behandelt. Und das hat mich sehr fasziniert, weil das mich manchmal in der Schweiz sehr beschäftigt, wenn Homöopathen jemanden zu schnell abstempeln. Mhm. Und es war wirklich, habe ich nie erlebt. Mhm.
Schöne Haltung, ne?
Ja, also es ist einfach eine Arbeitsweise, wie sie sein muss für mich.
Ja.
Ich erlebe es manchmal in der Schweiz anders, wie gesprochen wird über Patienten. Und für mich ist es normal, so wie sie in Mumbai gearbeitet haben. So soll es sein. Aber es hat mich sehr beeindruckt.
Ja, Hahnemann gibt es ja auch vor, ne? Eine der Aufgaben des Arztes ist das unvoreingenommene Beobachten.
Genau. Und Sie haben das bis auch abends um 7 noch gemacht, wenn Sie müde waren? Wirklich? Ich habe sehr viel von Ihnen gelernt.
Ja.
Und auch schwierige Patienten, weil es gab auch wirklich schwierige Patienten. Und Sie haben jedem das Gefühl gegeben, dass er einzigartig ist. Ja.
Hat er eher ein individuelles Vorgehen, dass er wirklich auf auch verschiedenen Sachen einsteigt, dass er mal auf der Körperebene beginnt, dass er mal auf der Gemütsebene den Punkt findet, dass es dann eine miasmatische Ebene gibt, wo er da einsteigt. Manchmal beginnt er von den Kindheitstraumen aus, manchmal ist das Ganze in der Gegenwart. Oder hat er viel einfach, dass er die Themen rund um das Gemüt vor allen Dingen beleuchtet, weil ja der Rest von den Assistenten gemacht hat? Gibt es da so ein Standardvorgehen, was man erkennen konnte? Oder ist wirklich da jeder Fall auch wirklich komplett einzigartig?
Ja, genau. Also die Assistenten haben natürlich die körperlichen Symptome aufgenommen und die ganze Patienten- und Familienanamnese gemacht. Und er ist dann eher auf der Gemütsebene eingestiegen. Mhm. Wenn der Patient das zugelassen hat, natürlich, wenn er gemerkt hat, ah, das geht jetzt noch nicht, dann ist er irgendwie über ein Thema, hat das aber schon bewusst gemacht, aber hat mit den Patienten so geschwatzt, dass sie gemeint haben, wie, ah, ich bin da in einer netten Unterhaltung. Mhm. Und, aber er hat dann natürlich sehr gezielt auf die Gemütsebene gesteuert.
Mhm.
Oder auf die Ursache.
Mhm.
Und miasmatisch, was ich beobachtet habe, das ist mein Telefon, war das nicht so ein Thema.
Mhm. Ja. Und konntest du auch Kontrollen sehen? Also konntest du auch sehen, wie seine Verschreibungen dann wirken? Das fand ich immer besonders beeindruckend. Wenn wir in Indien waren, da gab es ja auch einen stationären Teil. Und wenn man dann nächsten Tag gekommen ist und wieder gesehen hat, wirklich mit eigenen Augen, wie schnell, wie dramatisch die Verbesserungen dann auch sein können nach wenigen Tagen.
Soll ich mein Telefon abstellen? Ich weiß nicht.
Wie lange klingelt es denn noch?
Ja, ich hoffe, es hört bald auf. Ja, ich war ja 3 Wochen dort. Und es war in Mumbai Winter, also das heißt Winter so 25 Grad am Abend oder auch mal 20, aber es ist kalt für die Menschen dort und viele waren erkältet und sehr viele hatten wirklich hartnäckigen Husten, sehr schwächenden Husten und sie kamen dann natürlich öfters und dann habe ich schön den Verlauf immer gesehen. Ich habe viele Patienten mehrmals gesehen oder 2-mal und daraus habe ich auch viel gelernt. Weil es ist dort so, dass sie wie einen Pauschalbetrag für ein ganzes Jahr bezahlen. Das ist irgendwie 30 Franken oder so. Und dann können sie so viel kommen, wie sie wollen und müssen nichts mehr bezahlen. Dann bezahlen sie nur noch die Mittel. Und da gibt es Menschen, die kamen dann sehr oft, weil sie ein großes Mitteilungsbedürfnis hatten. Auch einsame Menschen, die in irgendeinem Hochhaussilo in Mumbai wohnen. Aber die durften auch kommen, auch alle jede Woche einmal. Und andere kamen mit ihrem Husten und ich habe den Verlauf gesehen, weil auch in Mumbai haben sie nicht immer gerade das passende Hustenmittel gefunden. Ja.
Beruhigend, oder? Findest du nicht?
Ja, sehr beruhigend. Vor allem für einen quasi jemand, der Anfänger ist wie ich.
Ja. Das hat mich auch mal beruhigt, oder? Auch in meiner Anfangszeit. Ich bin ja eigentlich immer noch Anfänger. Unter 10 Jahre zählt man eigentlich als Anfänger, oder?
Ja.
Aber mich hat es immer beruhigt, dass ich gesehen habe, dass auch bei Stefan, der 20 Jahre Vorsprung hat vor mir, Sachen nicht gelaufen und auch bei Dr. Hughes einige Fälle nicht gelaufen sind, habe ich immer gedacht, sehr gut.
Ja, das war's so.
Ja.
Das hat mir wirklich die Angst genommen, selber eine Praxis zu eröffnen.
Sehr gut. Mhm. Was würdest du sagen, du hast ja an der SKHZ, also ist die für die es nicht wissen, ist die Homöopathieschule in Zürich.
Gell? Ja.
Ja, genau. Mhm. Vom Urs Maurer und von der Heidi Kollmann.
Ja.
Was würdest du sagen, du hast ja da, ich weiß ja, wie die arbeiten, das ist ja eine sehr fundierte Ausbildung in der Homöopathie, auch sehr umfassend eben mit Repetitorisation, mit Miasmatik und so weiter. Die machen ja viel in die Richtung, auch viel praktisch, wenn ich, ne?
Ja.
Mhm. Ne? Man sieht viele Patienten. Was würdest du sagen, was hast du da noch gelernt? Nicht jetzt im Sinne von, dass es jetzt bei der Ausbildung gefehlt hat, aber was war jetzt noch der Teil, wo du gesagt hast, das war jetzt echt gut, dass ich das mir noch angeguckt habe. War eine super Ergänzung.
Was ich einfach gelernt habe, ist, dass man, das habe ich schon in der Ausbildung theoretisch gelernt, aber dass man einfach nicht immer sofort das Mittel wechseln soll, wenn ein Mittel einigermaßen gut läuft. Mhm. Und das waren sie in Mumbai sehr, sehr geduldig. Mhm. Also ein Patient hatte manchmal 2 Jahre dasselbe Mittel und die Fortschritte waren wahnsinnig klein und sie haben nicht gewechselt. Mhm. Und nach 2 Jahren erst hat man eine deutliche Verbesserung gesehen, mhm. aber eine wirklich deutliche. Mhm. Und das hat mich sehr beeindruckt,
ja.
nicht so schnell aufzugeben,
ja.
wenn das Mittel passt.
Ja.
Und ich habe viele kleine Mittel gelernt, die ich... Das vermisse ich ein bisschen an meiner Schule, dass die Polychreste und so sehr gut unterrichtet wurden, aber viele kleine Mittel fehlten mir, habe ich festgestellt. Und natürlich auch viele Mittel, die es einfach bei uns nicht gibt oder nicht erhältlich sind, die sie zum Teil selber herstellen in Indien, die Dr. Farrokh Masri in Auftrag gibt. Mhm. Ja, am meisten habe ich davon gelernt. Mhm. Und natürlich habe ich auch gelernt, überhaupt Mittel selber, wie soll ich sagen, zu präparieren, weil sie haben alle Mittel mit Muttertinkturen direkt den Patienten frisch gemacht.
Oh, wow.
Ja, sie hatten einen riesigen Schrank, ich muss dir ein Foto dann schicken, mit Muttertinkturen. Und die 2 Assistentinnen dort haben den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als für jeden Patienten sein Mittel direkt mit den Muttertinkturen zu imprägnieren.
Aber das heißt, die haben auch die verschiedenen Potenzen dann?
Alles.
Die gerade ja. imprägnieren, ne? Nicht, dass sie alles. Sie noch verschütteln und alles.
Nein.
Ja.
Es war wirklich für mich, boah, habe ich nur gestaunt. Und sie hatten einen riesigen Topf mit Globuli, mhm. unarzneilichen Globuli. Mhm. Dort haben sie mit der Hand hineingegriffen mhm. in den Topf. Das in eine kleine Plastikröhrchen gefüllt und dann die Muttertinkturen darüber geträufelt und ein bisschen vermischt. Und das war's.
Cool.
Ja.
Ja, Social Distancing wird denen schwierig fallen jetzt da, in der kleinen Praxis.
Ja, sie arbeiten wieder. Ich habe sie gefragt, ich muss sie fragen, wie sie das genau machen jetzt.
Mhm. Wenn der Raum gar nicht 2 Meter misst, gell?
Ja.
Mhm. Dann arbeiten sie auf der Straße oder was?
Ich weiß es auch nicht. Ja,
spannend. Spannende Zeit.
Ja cool. Entschuldigung.
Sehr gut. Nein, ich bin ganz immer noch fasziniert, dass das in Indien einfach so eine wichtige Erfahrung ist für uns, oder? Ich denke andersrum auch. Ne? Sie würden hier lernen, was man noch erreichen kann, wenn man wirklich 1,5 Stunden in die Tiefe geht, oder? Und die Arzneien wirklich basiert dann auf diese ganze Geschichte. Aber Dr. Hughes hat immer wieder gezeigt, dass man eben auch mit diesen, sag ich mal, verhältnismäßig schnelleren Methoden ja dann auch, wenn man beim Kern ist, der Rest dann auch passt.
Ja, genau.
So finde ich das immer wieder interessant, weil ich habe immer gesagt, Indien ist wie so ein Energy Boost, wie so ein Energy Drink, ja. oder? Du trinkst in 3 Wochen 150 Patienten, was du hier halt siehst in mehreren Monaten und weil es so dicht gedrängt ist, bleibt es dir anders im Kopf.
Genau, und ich habe auch immer geschrieben, natürlich, den ganzen Tag alles aufgeschrieben, das ich gelernt habe, weil sonst wäre es am Abend schon wieder die Hälfte weg gewesen. Und ich habe auch sehr viel gelernt, weil das Team in öffentliche Spitäler ging, um Patienten gratis zu behandeln. Und dort habe ich wirklich Fälle gesehen, die hoffnungslos schienen, aber dann auch gesehen, die Erfolge, die sie dort hatten.
Ja. Stimmt, das ist noch ein anderer wichtiger Punkt, das Vertrauen, ne? Was ja. in die Homöopathie wächst, wenn man das wirklich fortgesetzt immer wieder sieht.
Ja.
Und gehst du mal wieder?
Also nach Indien schon möchte ich wieder gehen. Mhm. Und dass ich sie dann besuche, denke ich schon. Mhm. Ja. Aber ich möchte, wenn ich, weißt du, das hat mich manchmal ein bisschen traurig gemacht, dass ich wohl viel beobachten konnte, aber meine Fragen, es gab nicht viel Zeit für meine Fragen. Mhm. Und darum weiß ich jetzt nicht, ob ich das nochmals so in dem Rahmen machen möchte oder zu einem anderen Homöopath in Indien gehen würde. Es gibt ja einige, die unterrichten. Das hat mich wirklich, mit den Assistenten habe ich dann schon, konnte ich meine Fragen anbringen. Aber sie wussten einfach zum Teil Dinge, die für sie selbstverständlich waren und die für mich nicht, weil ihre Ausbildung einfach viel besser ist als meine. Sie waren 4 Jahre Vollzeit an einem Homöopathie-College und ich einen Tag in der Woche. Mhm. Die waren einfach meilenweit besser als ich.
Mhm. Super. Ja, großartig, dass du dann eben diese Effort benutzt, oder? Die Lust hast, dich dann eben auch sowas dann zu stellen und sagen, ich will besser werden, wo kann ich das jetzt noch machen?
Ja.
Ich war auch 2 Jahre hintereinander ja in Goa mit und kann das nur jedem empfehlen, der die Möglichkeit hat, sowas zu machen, dass es eben, wenn man das nicht erlebt hat, kann man es kaum beschreiben.
Das ist so.
Und da hatten wir natürlich auch wenig Zeit. Also Dr. Jus hatte keine Zeit, da Fragen zu stellen, weil er hat ja teilweise wirklich noch mehr, 70, 80. Und er hat alles allein gemacht.
Ja.
So, da hat niemand vorher die Anamnesen gemacht, oder? Das war ein Tempo, oder? Und wir haben dann halt am Abend um 7 haben wir uns dann hingesetzt und sind jeden einzelnen Fall durchgegangen und haben das dann halt in der Gruppe besprochen. Und dann wurde das halt manchmal mal 10.
Ja, das hat
mir gefallen. Wenn man dann 70 Fälle diskutiert hat, irgendwann habe ich gedacht, das kann ich einfach nicht, sonst gehe ich drauf hier. Habe dann einfach nur noch die mir unklar waren, durchgearbeitet, durchgeschaut, wie kann ich das nachvollziehen, weil am nächsten Tag kamen wieder 70 Fälle. Oder? Da hast du dann auch alles vergessen. Wenn du das ein, zwei Tage liegen lässt, ist das weg. Und das sind Schätze, die habe ich ja heute noch. Oder? Wenn ich dann meinen Ordner gucke und irgendeinen Fall suche von irgendeinem seltenen Mittel, dann kann ich das einfach aufschlagen und dann ist das wie durchgearbeitet. Ne? Schon alles da, die Rubriken sind aufgeschrieben, die Key Symptoms und so. Also das sind echte Schätze, die ein Leben lang helfen.
Ja.
Du bist dann noch weitergegangen? Hatte das noch einen homöopathischen Anteil, Sri Lanka, oder das war einfach sich erholen?
Ja, genau. In Sri Lanka traf ich meinen Partner. Mhm. Wir sind dort einen Monat zusammengereist.
Sehr gut.
Und es war einfach erholend. Ich war wirklich die erste Woche sehr müde von Mumbai. Auch von der Großstadt und von den vielen Eindrücken. Mhm. Nachher bin ich nochmals nach Indien zurückgereist.
Aha.
Mhm. Für 3,5 Wochen. Bin dort wieder alleine gereist.
Schön.
Aber einfach gereist und habe noch homöopathische Mittel gekauft und Urtinkturen. Ja.
Super. Hey, vielen Dank für deinen Einblick in die Reise und in die Praxis vom Dr. Farooq Master. Sehr interessant, dass es da gewisse Parallelen auch gibt, aber ich finde sein System, muss ich ganz ehrlich sagen, besser. Also da in Goa im Spital, wo Dr. Dös eben alles allein machen muss, da haben wir oft gedacht, wie viel mehr auch Patienten wir schaffen würden, wenn es da irgendeine Form von von standardisierte Vorbereitung gibt. Da hat sich aber das ist ja eine richtige Klinik, also mit eben einem stationären Bereich und so. Hat sich da mal so ein bisschen gewehrt.
Ja.
Die haben dann ein anderes System. Da scheint der Dr. Faulkmaster einen ganzen Tag moderner zu sein als in Goa. Aber das ist natürlich auch ein Riesenunterschied. Ne? Goa ist ja ein Bauernkanton und ganz was anderes, ne, als eine Großstadt wie Mumbai. Ne?
Ja.
Aber da denke ich, das kann man sicher mitnehmen. Also dass Patienten online buchen können, ist bei uns bei der Praxis in der Schweiz noch nicht möglich. Ne? Also da sind wir hinterher.
Ja, ich weiß nicht genau, wie das lief. Nicht alle haben online gebucht. Ja,
aber bei uns geht es nicht mal, weißt du? Wir haben noch Telefon, Sekretariat mit Bleistift in der Offline-Agenda einzutragen. Da sind wir auch recht in der Steinzeit scheinbar.
Ja.
Aber bei uns, wir behalten das so bei, weil wir, wenn wir das online vorgeben, dann kommen wir mit der Zeit in Bredouille, ne?
Ja, genau.
Wenn wir selber eintragen können, dann können wir mal schauen, okay, der Patient braucht eher so viel Zeit, der braucht auch weniger Zeit, weil man sie dann kennt, ne?
Ja.
Wenn die sich online antragen, haben wir da keine Kontrolle drüber, deshalb haben wir es noch nicht optimal gefunden.
Ja.
Super. Dir bleiben die Abschlussworte über deine homöopathische Erlebnis in Asien.
Ja, was ich noch sagen wollte, seit dieser Asienreise habe ich auch mehr Vertrauen in mich bekommen.
Sehr gut.
Dass ich nicht von mir verlangen kann, dass ich hundertprozentig immer das Richtige finde. Mhm. Und dass ich einfach mit mir ein bisschen netter sein muss. Mhm. Ja, sehr und gut. Dass ich mir Hilfe hole, wenn ich nicht weiterkomme. Und was mich sehr, sehr beeindruckt hat, waren auch die Visiten in den öffentlichen Spitälern, die sie gemacht haben. Die haben sie auch gemacht, jede Woche zweimal. Und einfach ihre Leidenschaft für die Homöopathie, indem sie auch Patienten gratis behandelt haben. Und sie haben für die Homöopathie, sie leben dafür. Es gibt nichts anderes. Also, und auch, wie gut sie sind und wie viel sie wissen. Das hat mich sehr einfach beeindruckt und wird mich für den Rest wie führen.
Sehr gut. Sehr gute Abschlussworte. Vielen Dank, Irene. Hat mich gefreut, mit dir zu sprechen. Wir bleiben ja eh in Kontakt.
Ja.
Und ich wünsche dir noch ganz ein schönes Wochenende und an alle Zuhörer da draußen. Ich hoffe, ihr habt es auch genossen. Ich werde noch ein paar Links sammeln von ihr. Vielleicht stellt sie jetzt auch die Bilder zur Verfügung. Die könnte ich dann im Facebook veröffentlichen, wenn sie es will. Das besprechen wir gleich noch. Und bis zur nächsten Folge. Macht's gut und bleibt gesund. Ciao.